Vielen Dank für die einleitenden Worte, Thomas, die uns wirklich sehr in die Anbetung unseres lieben und mächtigen und herrlichen Gottes eingeführt haben. Jetzt schlagen wir den Römerbrief auf, Römer 14. Ich werde den Text, die Verse 1 bis 9, vorlesen, obwohl, wie es sich herausstellt, ich mich auf die ersten beiden Verse konzentriere. Und wie ihr sehen werdet, gibt es an dieser Stelle Imperative. Das sind Befehlsworte. Ich habe davon 10 gefunden. Der eine Befehl wiederholt sich. Also vielleicht sind es doch 9, aber einer zweifach. Und ich habe gedacht, dass ich heute die ersten 5 betrachte. Als ich diese aber vorbereitet habe, wurde es mir so ausführlich, dass ich mich entschieden habe, nur den ersten Befehl auszulegen. Aber der hat's in sich. Wir lesen jetzt die ersten 9 Verse, Römer 14, 1 bis 9, und dann legen wir die ersten 2 Verse aus. Nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Einer glaubt, alles essen zu dürfen, wer aber schwach ist, der isst Gemüse. Wer isst, verachte den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, richte den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn Gott vermag ihn aufrecht zu halten. Dieser hält einen Tag höher als den anderen, jener hält alle Tage gleich. Jeder sei seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der achtet darauf für den Herrn, und wer nicht auf den Tag achtet, der achtet nicht darauf für den Herrn. Wer isst, der isst für den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der enthält sich der Speise für den Herrn und dankt Gott auch. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn leben wir, so leben wir dem Herrn. Und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Denn dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er sowohl über Tote als auch über Lebende Herr sei. Nehmt den, der im Glauben schwach ist, auf. Oder in einer anderen Übersetzung an. Aufnehmen oder annehmen. Merkt die Formulierung in Vers 1. Die Worte im Glauben modifizieren das Substantiv. Oh, da wollen die Leute schon rausgehen. Ich bin nicht hergekommen, um eine Grammatiklektion zu bekommen. Okay, was ich damit meine ist, die Worte im Glauben haben Bezug auf den Schwachen, nicht auf das Verb nehmt an. Ich will euch beide Formulierungen geben. Eure Übersetzung hat sich bestimmt schon für die richtige Variante entschieden. Aber es ist nicht, nehmt im Glauben den Schwachen an. Könnte man aber denken, es wird schon schwer sein, aber tue es durch den Glauben, den Schwachen anzunehmen. Aber nein, es heißt, den Schwachen im Glauben nehmt an. Was heißt schwachen Glauben? Erstens heißt es, dass er im Glauben ist. Aha, okay, aber manchmal übersehen wir das, was offensichtlich ist. Das heißt, er ist im Glauben. Er ist schwach, aber er ist im Glauben. Das ist wichtig. Schreibt ihm bitte sein Heil nicht ab. Er ist sein Bruder. In der Gemeinde gibt es nur Gläubige. Was? Ja, in der echten Gemeinde, in dem Leib Christi, gibt es nur Gläubige. Alles, was an Jesus Christus gläubig ist, ist Leib Christi. In der Christenheit, okay, merkt den Unterschied, Leib Christi und Christenheit. In der Christenheit gibt es auch Ungläubige. Aber in dem geistlichen Wesen, das wir Gemeinde Christi nennen und das wirklich Gemeinde Christi ist, da sind nur Gläubige. Wenn wir also von den im Glauben Schwachen reden, dann nehmen wir zur Kenntnis, erstens, dass sie im Glauben sind. Zweitens heißt den Schwachen im Glauben, dass der Schwache erkennbar ist. Sonst greift dieser Befehl nicht. Okay, ich soll ihn annehmen, aber ich weiß nicht, wer er ist. Man kann ja wissen, was es heißt, der Schwache im Glauben zu sein. Wie würde man sonst diesem Befehl Folge leisten können? Und wenn ihr wissen wollt, woran dies zu erkennen ist, ist es anhand von dem, was man glaubt, tun und nicht tun zu dürfen. Ich möchte noch einmal vorlesen. Vers 2. Einer glaubt, alles essen zu dürfen. Wer aber schwach ist, der tut Gemüse essen. Also ich habe tut hinzugefügt. Aber wer schwach ist, der glaubt, er dürfe gewisse Dinge nicht tun. Also der eine, er glaubt, alles essen zu dürfen. Wer aber schwach ist, der isst Gemüse. Und nun möchte ich, dass wir auch zur Kenntnis nehmen, dass dieses Thema des Essens sich erstreckt durch die restlichen Verse auch. Habt ihr eine offene Bibel vor euch? Schaut euch bitte Vers 3 an. Wer isst, verachtet den nicht, der nicht isst, Doppel-S natürlich, und wer nicht isst, richte den nicht, der isst. Thema, Essen. Vers 5. Okay, jetzt haben wir ein anderes Beispiel. Das einzige andere, es gibt ein weiteres Beispiel. Aber Vers 5. Dieser hält einen Tag höher als den anderen, jener hält alle Tage gleich. Okay, das ist ein zweites Beispiel. Dann Vers 6, finden wir beides, die Tage und das Essen. Wer auf den Tag achtet, der achtet darauf für den Herrn, und wer nicht auf den Tag achtet, der achtet nicht darauf für den Herrn. Wer isst, der isst für den Herrn. Und wer nicht isst, der enthält sich der Speise für den Herrn. Okay, Essen und diese heiligen Tage, vermeintlich zu achtenden Tage. Vers 15, wieder Essen. Wenn aber dein Bruder um einer Speise willen betrübt wird, und dann verdirb mit deiner Speise nicht denjenigen, für den Christus gestorben ist. Springen wir zu Vers 17. Hier haben wir wieder Essen und ein drittes Thema, das vorher nicht erwähnt wurde, Trinken. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude. Okay, Essen und Trinken. Vers 20. Zerstöre nicht wegen einer Speise das Werk Gottes. Und dann in diesem Zusammenhang will ich auch einmal erwähnt haben, es ist zwar alles rein in dem Zusammenhang von Essen. Vers 21, Speise und Trank. Es ist gut, wenn du kein Fleisch isst und keinen Wein trinkst, noch sonst etwas tust, woran merkt, es ist nicht gar keine Speise, gar kein Trank, sondern wenn sie, sofern dein Bruder Anstoß oder Ärgernis nimmt oder schwach wird. Es ist nicht ein Verbot gegen Fleisch oder Speise oder Trank, sogar Wein, aber es ist geknüpft an den Worten. Aber das ist ein Thema für ein anderes Mal. Ich wollte nur hervorheben, dass es oft mit Speise und Trank zusammenhängt. Und Vers 23, und damit müssen wir am Ende sein, genau. Wer aber zweifelt, der es verurteilt, wenn er doch isst, also Essen tut. Okay, das müsste uns jetzt klar sein, dass dieses Thema Essen auf jeden Fall im Blick zu halten ist. Wir sehen, dass die drei Beispiele, die hier vorkommen, Essen und Trinken, die man für unrein hält, und Tage, die man für besonders heilig hält, also diese lehnen sich stark an die jüdische Zeremonie, nicht an Dinge, die moralisch falsch sind. Vers 14 lautet, nichts ist an und für sich unrein. Und Vers 20 lautet, es ist zwar alles rein. Und diese Worte übrigens müssen natürlich in dem Zusammenhang verstanden werden. Wir heißen nicht alles gut, was nicht gut ist, aber in diesem Zusammenhang kann man sagen, nichts, wovon ich rede, ist an und für sich unrein und es ist zwar alles rein. Wir wollen vorsichtig sein und Dinge, die moralisch sündhaft sind, nicht durch diese Worte rechtfertigen. Wir wollen vorsichtig sein und nicht Tür und Tor offen lassen für Praktiken, für Handlungen, die eindeutig sündhaft sind. Sonst wisst ihr, was man mit dieser Stelle tun kann? Man kann sie so umdeuten, dass sie etwas aussagt, was sie aber nicht lehrt. Kann das passieren? Und ob es passieren kann? Der Apostel Petrus sagte, dass dies möglich ist. In 2. Petrus 3, in den Versen 15 bis 16, sagte Petrus, nicht Paulus, sondern Petrus über Paulus, okay? Er sagte, die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen die Schriften, die Paulus geschrieben hat. Übrigens, Paulus' Schriften sind heilige Schriften. Sie verdrehen die Schriften, die Paulus geschrieben hat, die zugegeben zu verstehen schwer sind. Habt ihr nicht auch Probleme mit dem, was Paulus geschrieben hat? Ich schon. Und sie tun es zu ihrem eigenen Verderben. Wenn sie das tun, wenn sie die Schriften verdrehen und wenn sie die Worte Paulus verdrehen, tun sie das zu ihrem eigenen Verderben. Wenn anhand von 1. Korinther 14 die Lehre hervorgeht, dass man sich alles erlauben kann, nichts aber, gar nichts sei unrein, dann hat man die Schriften verdreht. Natürlich gibt es Dinge in der Welt, die unrein sind. Schwach im Glauben zu sein, heißt nicht, dass man Dinge für sündhaft hält, die es tatsächlich sind. Schwach im Glauben zu sein, heißt, das für unrein zu halten oder das für besonders heilig zu halten, dass es tatsächlich nicht ist. Okay, ich würde das wiederholen. Du hältst etwas für unrein, das es nicht ist, oder etwas für besonders heilig, das es nicht ist. Aber, wenn ich ein bisschen abschweifen kann, gibt es Bilder in der Welt, zum Beispiel, die unrein sind, die schmutzig sind. Natürlich gibt es das. Und ich meine jetzt nicht Mona Lisa. Ich habe gehört, dass jemand Suppe auf dieses Gemälde geworfen hat. Das ist ein schmutziges Gebilde, aber das meinte ich nicht. Das wisst ihr doch. Gibt es Handlungen, die sündhaft sind? Natürlich. Sonst würde es keine Sünde geben. Gibt es Musik, die sündhaft ist? Ich würde sagen, auf jeden Fall. Meint ihr, es ist dem Teufel nicht wichtig, was wir hören? Ich könnte mir nicht vorstellen, dass so ein wichtiges Gebiet ihm belanglos wäre. Gibt es Worte, die sündhaft sind? Auf jeden Fall. Gibt es Geschichten, die sündhaft sind? Ja, die gibt es. Und das ist nicht das, was Paulus hier gemeint hat. Versteht ihr den Unterschied? Ich denke, das müsste uns allen klar sein. Dann können wir weiter. Drittens deutet die Formulierung den Schwachen im Glauben an. Also erstens hieß es, er ist gläubig. Und zweitens ist diese Tatsache, dass er schwach ist, erkennbar. Und drittens deutet die Formulierung, den Schwachen im Glauben anzunehmen, dass ein anderer im Glauben stark ist. Aber er wird vorerst nicht direkt so genannt. In Vers 2 wird der andere den Schwachen genannt, aber Paulus wartet das ganze Kapitel lang, okay, damals hat es keine Kapitel gegeben, die Nummerierung der Kapitel und der Verse war viel später, aber ich will nur, dass wir verstehen, er wartete bis zum Anfang des nächsten Kapitels, bevor er dann mit der Formulierung die Starken ausgekommen ist. Erst in Kapitel 15, Vers 1 werden welche die Starken genannt. Nun, seien wir uns ehrlich, kaum jemand hält sich für schwach, oder? Also, es gibt vielleicht bescheidene oder realistische, die vielleicht sagen würden, ich bin so schwach. Ja, okay. Aber wir lesen hier nirgends, richte den Starken nicht. Das heißt, richte den nicht, der sich etwas erlaubt, aber es heißt nicht, richte den Starken nicht und verachte den Schwachen nicht. Ja, den Schwachen nicht verachten, ja, das steht da, aber richte den Starken nicht. Sonst würden Christen herumlaufen und sagen, ich bin stark, richte mich nicht. Gottes Heiliger Geist ist so weise und drückt sich nicht unvorsichtig aus. Und es heißt, wir, die wir stark sind, in Kapitel 15, Vers 1, nicht diejenigen, die stark sind, die wir stark sind. Er möchte davon ausgehen, dass die Leser des Buches, dass die, die mittlerweile bei Kapitel 14 angekommen sind, dass diese zu den Starken gehören. Es gibt welche, die in Wirklichkeit schwach sind, und es gibt diejenigen, die du für schwach hältst, die du und ich für schwach halten. Diese beiden Gruppen mögen sich vielleicht für Gott nicht hundertprozentig überschneiden. Vielleicht liegst du in deiner Annahme richtig, vielleicht liegst du falsch. Aber ich würde sagen, alle, die du für Schwachen im Glauben hältst, Schwache im Glauben hältst, nehme diese auf jeden Fall an. Was heißt jetzt an- oder aufnehmen? Beispiele aus dem Neuen Testament. Okay, ihr wisst, ich schaue mir gerne Parallelstellen an, wo das Wort vorkommt. Und das tue ich jetzt. Und wer bibelkundig ist, der wird diese Beispiele wiedererkennen. Wisst ihr, wo der Herr Jesus Christus gesagt hat, der Sohn des Menschen muss nach Jerusalem gehen und er wird getötet und so weiter. Und was tat Petrus? Er nahm ihn auf die Seite. Er nahm den Herrn Jesus beiseite, um ihn unter vier Augen zu korrigieren. Matthäus 6, 12 und Markus 8, 32. Ein anderes Beispiel. Priscilla und Aquila, Mann und Frau, also Frau und Mann, haben, ach, wo ist er denn? Der ist gerade rausgegangen. Apollos, sorry, fiel mir gerade ein. So heißt unser Neugeborener in der Gemeinde. Priscilla und Aquila haben Apollos zu sich ins Haus genommen und haben ihm den Weg Jesu näher erklärt. Sie nahmen ihn auf. Die Juden in Apostelgeschichte 17 nahmen Bösewichte zu sich und machten mit ihnen gemeinsame Sache. Sie zettelten einen Volksauflauf an. Aber wisst ihr, sie haben andere aufgenommen. Hey, machen wir gemeinsam. Und sie zettelten etwas an, ein Volksauflauf. Es muss aber nicht immer was Schlechtes sein. Als Paulus und die anderen 200 plus schiffbrüchig waren und waren auf einer Insel, heißt es, dass die Einwohner der Insel ein Feuer anzündeten und holten die Schiffbrüchige alle herbei, um ihnen Freundlichkeit zu erweisen. Herbeiholen, um Menschen Freundlichkeit zu erweisen. Apostelgeschichte 28, 2. Und Paulus sagte, dass Philemon den Sklaven, der von seinem Meister weggelaufen war, das ist Onesimus, wieder aufnehmen sollte in sein Haus, so wie er seinen Freund Paulus aufnehmen würde. Paulus sagte in dem Brief, dem kleinen Brief Philemon, bereite mir eine Herberge. Und wenn er sagt, nimm ihn, den weggelaufenen Sklaven, auf, wie du mich aufnehmen würdest, heißt das, bereite dem Sklaven auch eine Herberge. Nimm ihn auf. Okay, das waren nur Beispiele, fünf Beispiele. Und wir wollen diese Beispiele an unsere Situation anwenden. Ganz praktisch bedeutet das, wenn du den Schwachen annehmen willst und aufnehmen willst, dass ihr eventuell zu zweit irgendwo hingeht von den anderen hinweg. Vielleicht ist der Schwache nicht derjenige, mit dem du gerne Zeit verbringst. Aber wenn wir sehen in dem Neuen Testament, was es heißt aufzunehmen, Petrus sagte, Jesus, kann ich mit dir ein Wort reden? Okay, geht von den anderen weg, damit ihr miteinander reden könnt. Und das verlangt physische Nähe. Verbringt mit dem anderen Zeit, damit ihr auf ihn einen positiven, hoffentlich positiven, Einfluss nehmen könnt. Dies verlangt das Gespräch zur Korrektur oder sogar zur Unterricht. Das macht den Priska und Aquila. Nehmt den anderen zu euch freundlich auf, sodass seine Bedürfnisse möglichst abgedeckt werden und sein Leid möglichst gelindert wird. Und das verlangt, dass wir auf die Probleme eingehen, die der andere hat. Seht ihr, Gott will, dass wir uns aufnehmen, dass wir die Schwachen aufnehmen, damit wir miteinander reden können, damit wir auf sie positiven Einfluss nehmen können, damit wir sie eventuell unterrichten können, damit wir auch sehen, was hast du für Schwächen, was hast du für Probleme, wie kann ich dir mit deinen Problemen helfen. Nehmt ihn sogar ins Haus, vielleicht sogar in die Familie auf, so wie ihr es mit einem Freund tun würdet. Und das verlangt, dass man sich verletzbar macht. Wisst, wenn ihr Leute in euer Haus reinholt, dann sehen sie das, wie ihr seid. Und wenn sie da länger sind, dann werden sie euch auch in euren Schwächen sehen. Das ist das Risiko, das wir eingehen, wenn wir gastfreundlich sind. Wir sind einfach Menschen. Wir sind Sünder. Wir sind Sünder durch die Gnade errettet, aber und du hältst ihn für einen schwachen Bruder und vielleicht willst du gerne unter den Starken sein. Aber nimm ihn auf, eventuell auch in dein Haus, vorübergehend, damit er sehen kann, wie du lebst und wie du bist. Sowohl die gute Seite als auch die Schattenseiten. Hoffentlich, wenn wir die Schattenseiten an den Tag bringen, sind wir auch demütig und entschuldigen uns. Also wir wollen ja niemandem vormachen, wir würden vollkommen sein. Das ist ein gewaltiger Druck. Also wenn wir die Perfekten sein wollen, dieser Druck, den halten wir nicht aus. Aber nehmt ihn so auf, dass ihr gemeinsame Sache machen könnt. Gut, die Juden in Apostelgeschichte, ich vergesse was, 17, 18, die machten gemeinsame Sache in etwas Schlechtem, in einem, wie heißt es, Auflauf, hört sich an wie Essen, aber Volksauflauf, okay. Aber wir natürlich, wir nehmen die Leute auf und wir wollen gemeinsame Sache für den Herrn machen. Damit wollen wir nicht sagen, Evangelikale und Katholiken zusammen. Das ist nicht das, was hier gemeint ist. Alle Religionen vereinen sich. Nein, wir reden hier von im biblischen Sinne Glaubensgeschwistern, die nicht in Grundfragen der Lehre, sondern sich voneinander in der Praxis unterscheiden. Aber kann man diese Dinge beseitigen, damit man gemeinsam was Gutes erreicht? Ich hoffe ja. Zusammenfassend, nehmen wir einander auf, verbringen wir mit den Schwachen Zeit, sind wir einander in der Nähe? Gibt es die Möglichkeit, miteinander zu reden, gemeinsam zu dienen, sogar bei Bedarf uns bei dem anderen aufzuhalten? Alle diese Beispiele und Anwendungen waren auf anderen Stellen oder an anderen Stellen in der Bibel. Aber jetzt wollen wir sehen, was unsere Stelle in Römer 14 aussagt. Die Lehre des Aufnehmens anhand von dieser Stelle. Und ich möchte, dass ihr seht, wenn ihr eine offene Bibel habt, in Vers 1, nehmt den Schwachen im Glauben an. Vers 3, denn Gott hat ihn aufgenommen. Denn Gott hat ihn angenommen. Da haben wir den Begriff wieder. Und dann springt bitte zu Kapitel 15, Vers 7. Darum nehmt einander an. Also das heißt an diesem Vers nicht die Schwachen, sondern einander. Darum nehmt einander an, Die Schwachen nehmen die Starken an, die Starken nehmen die Schwachen an. Nehmt einander an. Und damit kommen wir jetzt zu dem letzten großen Punkt der Botschaft. Und ich habe das einfach wozu, warum und wie genannt. Das ist ja einfallsreich. Wir hatten, wer sind die Schwachen? Und wir hatten, was heißt es aufzunehmen? Und jetzt wollen wir uns Gedanken machen, wozu das Ganze, warum und wie. Vielleicht fangen wir lieber damit an, wozu wir ihn nicht aufnehmen. Denn das steht hier, glaube ich. Genau, Vers 1. Nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Wozu nehmen wir ihn nicht auf? Nicht zum Streit über Gewissensfragen. Streit ist sowieso verboten. Kapitel 13, das hatten wir letzte Woche. Da hieß es, nicht im Streit und Neid. Das war ein dieser drei Paare. In Krishas Bibellese heute stand Sprüche 6, die Verse 16 bis 19. Diese 6 hasst der Herr und 7 sind seiner Seele ein Greuel. Stolze Augen, eine falsche Zunge, Hände, die unschuldiges Blut vergießen, ein Herz, das böse Pläne schmiedet, Füße, die schnell zum Bösen laufen, ein falscher Zeuge, der Lügen ausspricht. Und das 7. ist, einer, der Zwietracht sät, Streit zwischen Brüdern. Was, würden Brüder miteinander streiten? Nicht doch Brüder. Nicht nur Brüder. Schwestern auch. Philipper 4, die Verse 2 und 3. Ich ermahne Euodia und ich ermahne Syntyche. Das sind die liebsten deutschen Namen für Neugeborene dieses Jahr. Euodia und Syntyche. Nein, ich ermahne Euodia und ich ermahne Syntyche, eines Sinnes zu sein im Herrn. Und ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, nimm dich ihrer an, hilf diesen Frauen mit ihrem Streit, darüber wegzukommen. Manchmal müssen wir unseren Geschwistern helfen, sich im Herrn gütig zu einigen. Worüber würden sich zwei Brüder oder zwei Schwestern im Herrn streiten? Möglich ist natürlich über alles Mögliche. Aber was steht in Römer 14? Über Gewissensfragen. Nicht Fragen der Grundlehren, nicht darüber, ob Jesus von einer Jungfrau geboren ist. Übrigens, gestern durfte ich mit dem alten Metzger, Fleischer, sprechen und habe ihm auch gesagt, wenn Gott seinen Sohn zur Erde schickt, kann man natürlich damit rechnen, dass seine Geburt eine einmalige Geburt sein wird. Warum sollte das dann für den Sohn Gottes unmöglich sein, von einer Jungfrau zur Welt zu kommen, also geboren zu werden? Und er sah das auch ein. Betet für diesen, dass er bald ein Bruder wird. Aber nein, wir sagen nicht, dass Grundlehren sind, nicht Fragen der eindeutigen Sünden, wie wir letzte Woche gesehen haben, sondern Fragen des Gewissens, möglicherweise der Dinge, die in der Bibel nicht eindeutig befohlen oder verboten sind. Und wenn wir großzügig sein wollen, Dinge, worüber gute Brüder sich unterscheiden, da will ich mich aber zurückhalten, weil ich denke, dass manche Fragen darauf zurückzuführen sind, nicht, dass Gott sich dazu nicht klar geäußert hätte, sondern darauf, dass man sich eventuell nicht befleißigt hat, das Wort der Wahrheit recht zu teilen. 2. Timotheus 2,15 sagt uns, du hast dich zu schämen, wenn du es nicht recht teilst. Befleißige dich. Und wir sind oft vorschnell, Dinge gut zu heißen, die Gott aber schlecht heißt oder wo er dann eindeutig seine Meinung dazu geäußert hat. Aber es gibt Fragen, wo die Schrift sich doch geäußert hat und manche in ihrem Verständnis nur noch so weit sind, nur noch nicht so weit sind. Und da meldet sich das Gewissen und schlägt Alarm. Und wie funktioniert das? Ich weiß, ich habe das oft sogar in letzter Zeit erwähnt, aber ich hoffe, wenn ich das wiederhole, dass das sich einprägt bei euch. Welche Rolle spielt das Gewissen? Das erkläre ich jetzt auch wieder. Römer 2, Vers 15 sagt, dass unser Gewissen entweder verklagt oder entschuldigt unsere Gedanken und unser Benehmen. Wisst ihr, wie wir in Kapitel 13 gehört haben, wir sollten uns der Obrigkeit untertun, denn die Obrigkeit ist Gottes Dienerin zum Lob derer, die Gutes tun und zur Strafe derer, die Böses tun. Und unser Gewissen ist wie eine Richterin, also ist wie eine Obrigkeit in unserer Seele, die uns entweder verklagt oder entschuldigt. Das heißt, das, was wir denken, unsere Gedanken entweder verklagt oder entschuldigt. Sagt, oh, das war ein guter Gedanke. Oder, so darf man nicht denken. Oder unsere Handlungen, so darf man nicht tun. Oder so darf man doch. Und ich glaube, dass alle Menschen ein Gewissen zumindest gehabt haben. Wir reden von gewissenslosen Menschen, aber das waren sie ursprünglich nicht. Manche handeln so lange nicht nach ihrem Gewissen, gegen ihres Gewissens, dass ihr Gewissen abgestumpft wird, wie Hornhaut auf dem Herzen. Es gibt sogar ein ungepoltes Gewissen. Davon liest man manchmal in Missionsbiografien, dass die Leute Judas bewundern. Also manchmal gibt es Situationen, wo Menschen denken, dass der Bösewicht der Gute ist in einer Geschichte. Ein ganzes Volk kann so sündig sein, dass es so denkt. Das Gewissen kann dann umgepolt sein, sodass man Dinge für richtig hält, die es nicht sind, oder für falsch hält, die es nicht sind. Ein Christ hat ein gereinigtes Gewissen und will sein gutes Gewissen rein bewahren. Aber auch das Gewissen eines Christen ist fehlbar. Bitte haltet euer Gewissen nicht für unfehlbar, auch wenn du Christ bist. Ein Christ hat ein gereinigtes Gewissen. Sein Gewissen kann aber einen Fehlalarm schlagen. Es meldet sich zur falschen Zeit. Es sagt, dass etwas falsch ist, das aber nicht falsch ist. Oder es sagt, vielleicht weniger oft, dass etwas richtig ist, was aber nicht richtig ist. Manch junger Gläubige merkt nicht, dass er Dinge tut, die Gott vielleicht nicht so gefallen. Nun, bitte verzeiht mir, ich will nicht den Eindruck erwecken, wenn ich ein folgendes Beispiel gebrauche, dass das Rauchen das Schlimmste wäre, was es gibt. Okay, als ich aufgewachsen bin, habe ich vielleicht so gedacht, als Kind. Aber okay, nein, das will ich nicht sagen. Aber ich denke, dass es manchmal schlimmer ist, wenn der Kopf raucht oder das Gemüt, als wenn es die Glimmstange tut. Aber ein Freund von mir, der in Kanada später einen Bibelcollege gründete, der jetzt Prediger für die Gemeinden Kanadas ausbildet, als er im Glauben noch jung war, lag im Ruderboot in der Nacht, schaute zu den Sternen hinauf, betete zu Gott und gleichzeitig machte er das, wozu ich noch er jetzt nicht empfehlen würde, er rauchte. Später wurde es ihm klar, er sollte das nicht tun. Aber am Anfang machte er sich darüber keine Gedanken. Er war im Herrn so glücklich und das hat alles andere ausgeblendet. Er wollte nur beten. Sein geistliches Leben war nicht alles nur Schall und Rauch. Nein, er war für den Herrn Feuer und Flamme. Und ich will das nicht ins Lächerliche ziehen, aber andere hätten vielleicht zu Recht gedacht und gesagt, wie furchtbar. Aber wäre die Welt in Ordnung gewesen, wenn er nicht geraucht hätte? Ist die Geistlichkeit daran zu knüpfen und zu messen, was man in sich aufnimmt? Essen, trinken, oder? Ja, sogar Dampf oder Rauch? Bitte versteht mich nicht falsch. Ich will dazu nicht empfehlen, dass man sich berauscht oder dass man ein Schlemmer ist oder dass man raucht. Aber man kann auf einmal hochempfindlich sein und die Gottgefälligkeit daran messen, ob man sich an Gesetzen hält. Gesetzen Gottes und auch Gesetzen der Menschen. Ich habe neue Gläubige gehört, die sagen, oh mein Gott, niemand hat ihnen beigebracht, mit dem Namen Gottes ehrfürchtig umzugehen. Ist es eine Sünde? Ja. Auch wenn es ihnen unbewusst ist? Ja. 3. Mose 5, Verse 4 und 5 lauten, dass man sich leichtfertig versündigen kann. Und dann steht in 3. Mose 4, also das, die erste Stelle war 5, Verse 4 und 5. Und die nächste Stelle ist 3. Mose 4, die Verse 14 bis 17, für die die Notizen schreiben. Auch wenn sie es nicht gewusst hat, so ist sie dennoch schuldig und trägt ihre Schuld. Aber ich wusste es nicht. Ja, man macht sich schuldig. Er wusste es nicht, aber das heißt nicht, dass er nicht schuldig ist. Wenn es einem zunehmend oder auf einmal bewusst wird, dann reagiert man vielleicht wie Josia, ein König im Alten Testament, als man das verschollene Buch des Gesetzes fand und man las zum ersten Mal seit Jahren daraus. Dabei wurde es allen klar, wie sie gegen Gottes Willen verstoßen hatten. 2. Könige 22, die Verse 10 bis 13. Und ich lese diese Stelle in Kürze vor. Und es geschah, als der König die Worte des Buches des Gesetzes hörte, da zerriss er seine Kleider. Warum macht er das? Um seine Bestürzung zu zeigen. Oh, furchtbar. Und er zeigte äußerlich, wie es ihm innerlich war. Und dann setzte er alles daran, sein Verhalten zu verändern und die Reinigung der Sünde zu erlangen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass es leicht in den anderen Extrem übergehen kann. Und ich rede von dem Verhalten eines neuen Gläubigen. Anstatt dass es einem nicht bewusst ist, dass er sündigt, gibt es auch diese, die dann alles für sündhaft halten, was sie früher taten. Haben sie früher schwarz getragen, jetzt tragen sie weiß. Haben sie in einer sündigen Stadt gelebt, so ziehen sie in eine andere sündige Stadt hin. Alles, was zum Leben vor der Bekehrung gehörte, wird auf einmal böse. Und weil sie vielleicht mit etwas Probleme hatten, glauben sie, kein Christ dürfte so etwas haben. Ein Handy, ein Fernseher. Ich denke, dass man vielleicht besser leben könnte ohne Fernseher. Ich bin nicht bereit zu sagen ohne Handy, aber in gewissen Situationen schon. Hey, wenn dir die Pornografie zum Verhängnis wird, wäre es besser, nicht deine Hand, aber dein Handy abzuschneiden. Okay, ja, ein Radio wäre vielleicht besser, man würde nicht immer mit Kopfhörern herumlaufen, wenn das, was in die Ohren hineingeht, aber gut. Aber wenn das dein Problem war vor der Bekehrung und du siehst einen mit Kopfhörern, sollst du nicht davon ausgehen, er sündigt. Oder er hat ein Handy, er sündigt. Er hat einen Fernseher, er sündigt. Und dies kann dann für die Gemeinde sehr unangenehm sein, weil sie die Gemeinde für nicht geistlich genug halten und wollen alle Gläubige konvertieren. Ja, ihr Gewissen ist möglicherweise momentan sensibler, als es sein müsste. Man ist schon dankbar für die Empfindlichkeit, aber die könnte zu weit gehen. Nun, ich will denjenigen nicht dazu ermutigen, gegen ihr Gewissen zu verstoßen. Wenn dein Gewissen Alarm schlägt, dann mach es nicht. Verlange es nicht von anderen, aber mach es selbst nicht. Das wäre auch ein Fehler. Vielleicht über Zeit wird dein Verständnis der Schrift und dein Eifer für den Herrn und gegen die Sünde im Einklang stehen. Wir haben mehrmals über die Jahre solche bei uns gehabt, die es für sündhaft gehalten haben, zu glauben, dass der Herr vor der Trübsal zurückkehrt, zum Beispiel. Wenn man so denkt, so ist man nicht bereit, sein Leben für den Herrn zu geben, denkt man. Das muss eine falsche Lehre sein. Man denkt, solche, die denken, ich werde nicht leiden in der Trübsal, dann würden sie sich vielleicht Sünde erlauben. Und wir hatten sogar eine liebe Person, die sich Taschenlampen gekauft und Vorräte gehamstert hat, denn es sollte gleich mit der großen Drangsal losgehen. Und wir waren dann nicht dieser geistlichen Ansicht, also ist die Person woanders hingegangen. Es hat aber solche gegeben, die anfangs ähnlich gedacht haben, sie lernten aber schnell einander anzunehmen. Sie handelten ihren angeblichen schwachen Geschwistern gegenüber richtig. Und was passierte? Ich will nicht sagen, dass sie ihre Ansicht zu der Lehre geändert haben. Vielleicht haben sie es, vielleicht haben sie es nicht. Aber ihr Verhalten war Christusgemäß oder Christi gemäß. Und sie sind angenehm und eine Erbauung für den Leib Christi. Sie tragen ihr Teil zur Einheit der Gemeinde bei, anstatt zur Zwietracht und Spaltung und Zerrüttung derselben. Wozu nicht? Nicht zum Streit über Gewissensfragen. Wozu nehmen wir den Schwachen im Glauben denn auf, wenn nicht zum Streit über Gewissensfragen? Kapitel 15, Vers 7 sagt es uns. Zu Gottes Herrlichkeit. Zur Ehre Gottes heißt es hier. Das werden wir ein weiteres Mal näher betrachten, so Gott will, wenn wir in Kapitel 15 sind. Aber es bringt Gott viel Ehre, wenn wir Menschen aufnehmen, mit denen wir anderer Meinung sind. Wisst ihr was? Gott hat nicht irgendeinen Schalter umgeschaltet, damit wir alle auf einmal alles genau gleich glauben. Es gibt unter uns Unterschiede. Was er aber will, ist, dass wir einig sind, obwohl wir nicht in allem einer Meinung sind. Ein Bruder fragt, wenn man sich für eine Konferenz anmeldet, warum man darauf teilnehmen oder daran teilnehmen will. Ich habe mehr als einmal geschrieben, um unter Beweis zu stellen, dass man nicht mit allen einer Meinung sein muss, um mit allen schöne Gemeinschaft haben zu können. Ich gehe bewusst dahin, obwohl ich weiß, dass da Geschwister sind, die anderer Meinung sind, damit wir gute Gemeinschaft haben. In manchen Lehrfragen, wenn ich so ehrlich sein kann, bin ich lieber unter solchen, die anderer Meinung sind, als ich, eben weil sie sich nach der Art Jesu verhalten, als mit solchen, die lehrmäßig mit mir auf einer Linie sind, dabei aber unangenehm und intolerant. Es muss ja nicht ein Entweder-Oder sein. Jesus war milde und von Herzen demütig. Ich würde lieber unter solchen sein, die sich wie Jesus verhalten, obwohl ihre Lehre noch nicht da ist, wo ich denke, sie sein sollte, als unter solchen, die meine Lehre vertreten, dabei aber die Gesinnung Jesu nicht haben. Will ich damit sagen, die Lehre sei unwichtig? Zum wiederholten Mal ganz und gar nicht. Und ich will damit auch nicht Irrlehre oder Irrlehrer für harmlos erklären. Wölfe sind halt Wölfe, auch wenn sie sich zu Beginn wie Lämmer benehmen. Das meine ich nicht. Ich meine aber, wenn ein Schaf sich vielleicht irgendwo verschmutzt hat, aber es liebt die anderen Schafe und ganz besonders den Hirten, dann kann ich ein wenig von seinem Schmutz absehen, sofern es aus Versehen war. Was mir aber sehr unangenehm ist, ist, wenn die Menschen sich für sehr, sehr weiß halten, dabei aber keine Liebe oder Verständnis und auch kein Anliegen für die Verschmutzung oder die Verschmutzten haben. Also das war wozu, wozu nicht, wozu. Und jetzt, wie nehmen wir die Schwachen auf? Römer 15, 7. Darum nehmt einander an, gleich wie, also wie nehmen wir sie an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, wie es Christus tat. Und wie war das? Der Gerechte nahm die Ungerechten auf. 1. Petrus 3,18. Wenn du und ich verstehen würden, wie wir wirklich sind, und doch hat Christus uns angenommen. Das ist ja erstaunlich. Sollten wir es nicht viel mehr machen, da wir ebenso erlöste Sünder sind? Wir sind auch Sünder. Der Sündlose hat uns Sünder angenommen. Wie viel mehr sollten wir Sünder die Sünder annehmen? Und dann letztens, warum nehmen wir ihn auf? Und kehrt bitte zu Römer 14, Vers 3. Verachte den nicht, der nicht ist, und wer nicht ist, richte den nicht, der ist. Denn, okay, warum nehmen wir ihn auf? Denn Gott hat ihn angenommen. Wie können wir denjenigen nicht annehmen, den Gott annimmt? Dies erinnert stark an 1. Johannes 5, Vers 1. Und wer den liebt, der Gott geboren hat, der liebt auch den, der aus Gott geboren ist. Okay, noch einmal. Wer den liebt, der geboren hat, und das ist Gott, der liebt auch den, der aus Gott geboren ist. Gott hat Kinder geboren, in die Welt gesetzt. Die sollten wir lieben. Wenn wir den Vater lieben, sollten wir seine Kinder lieben. Wie könnte man denn ein Kind Gottes nicht lieben? Okay, manchmal sagt man scherzhaft, er hat ein Gesicht, das nur eine Mutter lieben könnte. Okay, aber wenn Gott ein Kind auf die Welt gesetzt hat, wie könnten wir sein Kind nicht lieben? Was? Sagt Gott vielleicht, du liebst mein Kind nicht und ich meine jetzt nicht Jesus. Okay, das ist auch wichtig. Aber was? Du liebst mein Kind nicht? Du nimmst mein Kind nicht an? Wir sollten einander annehmen. Warum? Denn Gott tut es. Und dabei müssen wir es für heute belassen. Nehmt den Schwachen im Glauben auf. Wie gehst du mit solchen um, die du für schwach hältst? Ich kann dir sagen, was Paulus zu den Ältesten aus Ephesus in Apostelgeschichte 20, Vers 35 gesagt hat. In allem habe ich euch gezeigt, dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen soll, eingedenk der Worte des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat, geben ist glücklicher als nehmen. Wenn man zurückdenkt an, was heißt es, einen aufzunehmen, ist es eigentlich ein Geben. Du gibst ihm Zeit, gibst ihm Aufmerksamkeit, du gibst ihm eine Herberge und so weiter, geben, geben, geben. Und für Paulus hieß das, er war in einer Gemeinde, wo es lauter junge Christen gegeben hat. Und er wollte sie nicht überfordern und sagen, oh, bitte kommt zur Kollekte und unterstützt mich finanziell. Was hat er dann gemacht? Er predigte tags und abends und frühmorgens, war Zeltmacher. Er arbeitete mit seinen Händen. Natürlich hatte er ein Anrecht darauf, unterstützt zu werden. Aber er hat sich der Schwachen angenommen. Für ihn hieß es, er arbeitete lieber nebenbei mit den eigenen Händen, als dass er die Schwachen in der Gemeinde zur Last fiel. Was das für dich und für mich heißen wird, könnte verschieden sein, aber der Hauptpunkt ist dieser. Wir sollen es tun. Irgendwie. Es gibt viele Möglichkeiten. Findet also einen Weg und zieht ihn durch. Nehmt den Schwachen im Glauben an. Möge Gott uns dabei helfen. Amen. Amen. Herr, wir danken dir für diese Lektion anhand von diesen beiden Versen. Nun Herr, wenn es unter uns welche gibt, die noch nicht in der Familie Gottes sind, durch den Glauben an Jesus, aber wenn sie vielleicht erkennen können, was du unter Gemeinde dir vorstellst und dass sie ein Verlangen danach haben würden, ich möchte ein Teil so einer Gemeinde sein. Ich möchte Jesus gehören. Diese Lehre ist rein, diese Lehre ist richtig. Dann öffne bitte ihr Herz. Du gebrauchst verschiedene Werkzeuge, um Menschen zu dir zu rufen. Und du kannst auch diese Botschaft dazu gebrauchen. Und dann für die Leute, die schon im Glauben sind, Herr, mögen wir diesen einen Punkt, diesen einen Befehl verinnerlichen und den Schwachen im Glauben annehmen. Das wäre wunderschön. Wenn unsere Gemeinde, wenn deine Gemeinde, zu der wir gehören, diesen Merkmal hätte, dafür beten wir zu deiner Verherrlichung. Es hieß, zur Ehre Gottes. Ja, das suchen wir. Wir tun es, damit du die Ehre bekommst. Amen.